Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Ihr Arm fühlt sich nicht an, als würde er zu Ihnen gehören? Vielleicht haben Sie das Gefühl, Ihre Beine sollten eigentlich nicht funktionieren und Sie müssten in einem Rollstuhl sitzen. Klingt komisch. Doch es gibt Menschen, die solche Gedanken haben. Bezeichnet wird diese Körperbildstörung als Body Integrity Dysphoria oder auch Body Integrity Identity Disorder. Was das ist und wie eine Behandlung aussieht, darüber spreche ich gleich mit Frau Dr. Saba Harach. Sie ist Neurologin und Psychiaterin und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit diesem doch sehr speziellen Thema. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Frau Dr. Harach, was genau ist denn unter Body Integrity Dysphoria, auch abgekürzt als BID oder BID, zu verstehen?
Body Integrity Dysphoria ist ein Zustandsbild, wo die Betroffenen ein sehr tiefes Verlangen danach haben, ein Körperteil zu amputieren beziehungsweise eine Behinderung herbeizuführen. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, ein Bein oder eine Hand gehört nicht zu ihrem Körper dazu und um den richtigen Zustand zu erreichen, müssten sie diesen Körperteil entfernen. Es gibt aber auch Betroffene, die das Bedürfnis haben, in einem Rollstuhl zu sitzen, harninkontinent zu sein, blind zu sein oder gehörlos.
Wie häufig kommt BID vor und gibt es besondere Risikofaktoren?
Die tatsächliche Prävalenz ist wirklich unbekannt. Alle Informationen, die wir haben, beruhen auf einzelnen Fallberichten, die seit 1977 gesammelt werden. Experten sagen, dass es weltweit wohl mehrere tausend geben wird. Wie viele es tatsächlich sind, wissen wir einfach nicht. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. Zumindest ist es so, dass die in den Selbsthilfegruppen, die sich äußern oder vernetzen, auf jeden Fall häufiger Männer sind. Also die bekannten Fälle sind häufiger Männer. Und in Bezug auf Risikofaktoren, das ist schon von Anfang an heiß diskutiert worden. Aber letztlich ist es so, dass wir wissen, das konnte Professor Kasten in einer sehr schönen Untersuchung nachweisen, dass es keine klaren Risikofaktoren dafür gibt, das später zu entwickeln. Es ist zum Beispiel nicht so, dass es verbunden ist mit einem kindheitlichen Traumata oder einer anderen typischen Beziehungskonstellation, die dazu führen könnte, dass man später dann ein BID entwickelt.
Das heißt, Patienten haben das oft schon seit Kindesalter an, dass sie diese Gefühle gegen einer Gliedmaße oder mehreren haben?
In den Untersuchungen ist das ganz klar. Also es sind über 80% haben das eigentlich schon im Kindheitsalter. Viele bereits wirklich im Alter von 8 oder auch früher. Die meisten aber bis spätestens im Teenageralter. Bis es ihnen dann wirklich bewusst wird und der tatsächliche Wunsch für welche Region und es sozusagen klarer wird, welches Körperteil nicht dazugehört, findet dann im weiteren Verlauf statt.
Mhm. Welche Symptome und Verhaltensweisen sind denn typisch für Patientinnen mit BID?
Von meinen Klienten, die ich betreue, die berichten vor allem, dass wenn sie sich in den Spiegel sehen, ist das Spiegelbild, was sie sehen, einfach für sie nicht richtig. Es ist sehr schwierig, das nachzuvollziehen, aber ein Klient von mir hat gemeint, wenn man es vergleichen würde, dass jemand anderer in dem Spiegelbild ein drittes Bein plötzlich erkennt und das Gefühl hat, das gehört einfach nicht dazu, der richtige Zustand sind einfach nur zwei Beine, so fühlt es sich für ihn an, wenn er seine beiden Beine sieht. In seinem richtigen Zustand fehlen ihm die Unterschenkel zum Beispiel. Die Patienten sagen, dass es sie beschäftigt. Es gibt die eine Variante, wo auch eine Art sexuelle Erregung, dass diese Komponente dabei ist. Das ist aber kein Diagnosekriterium. Und auch bei den Klienten, die ich betreue, die haben sie das nicht. Sondern da geht es eigentlich nur darum, dass sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, wie es wäre, im richtigen körperlichen Zustand zu sein. Was dann auch in weiterer Folge dazu führt, dass sie zuerst einmal pretenden, so heißt das. Das bedeutet, dass sie versuchen, diesen gewünschten Zustand zu simulieren, indem sie sich zum Beispiel in einen Rollstuhl setzen oder Körperteile abbinden, sie verstecken oder sich eben im Spiegel anschauen, abgebunden, als ob dieses Körperteil nicht mehr da ist. Im Weiteren kann es aber dann auch sein, dass der tatsächliche Wunsch wächst, die Amputation wirklich umzusetzen. Und es gibt auch Berichte, wo Patienten das auch tun. In Europa ist das verboten. Die Patienten führen das dann herbei, indem sie sich in Situationen begeben, wo sie sich selbst verletzen. Oder sie reisen in Länder, wo sie es dann illegal umsetzen lassen. Zum Beispiel nach Südamerika oder nach Asien. Das ist alles natürlich sehr gefährlich, mit sehr hohen Risiken verbunden und bringt uns Mediziner auch in eine rechtlich schwierige Situation, weil wir natürlich verpflichtet sind, Selbstverletzung zu vermeiden, wobei es diesen Patienten ja eigentlich nicht darum geht, sie sehen das nicht als Selbstverletzung, sondern sie sehen das als einen Schritt, um vollständig zu sein. Aber damit beginnt eben die Problematik und das ist auch der Grund, warum das Thema so verstörend auf viele Menschen wirkt, weil es einfach sehr schwierig ist, sich das vorzustellen.
Das heißt, diese Menschen sind auch sehr beschäftigt im Alltag mit diesen konstanten Gedanken, dass da etwas nicht stimmt und dass es anders besser wäre für sie. Welche Auswirkungen hat diese Erkrankung dann auf das soziale und auch auf das berufliche Leben von diesen Menschen?
Also bei den Untersuchungen konnte man zeigen, dass ein sehr großer Teil der Patienten beruflich integriert sind. Auch meine Klienten sind sehr erfolgreich, sogar beruflich integriert. Sie sind auch beide in harmonischen Beziehungen, haben somit ihre eigene Familie. Aber es ist insofern natürlich schwierig, weil es einfach Zeit kostet, sich damit auseinanderzusetzen. Wobei es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, weil einerseits, wenn sie sich damit auseinandersetzen und die Freiheit bekommen, das zu pretenden, fühlen sie sich leichter. Aber gleichzeitig nimmt das natürlich dann noch mehr Zeit in Anspruch. Also ein Klient zum Beispiel hat berichtet, dass es schwierig geworden ist in der Corona-Zeit, wo es zum Lockdown kam, wo er keine Zeit mehr alleine zu Hause hatte und das dann nicht mehr machen konnte. Und da hat er dann bemerkt, dass es ihm sogar schlechter ging, auch insgesamt psychisch. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass die Patienten in einer Lüge leben müssen, vor lauter Angst, was passiert, wenn sie sich quasi outen. Und das hat natürlich, das sind ganz viele verschiedene Faktoren, weil wenn wir darüber reden, was es denn bedeutet für diese Patienten, was ist der richtige Umgang mit solchen Betroffenen, geht es ja vor allem darum, mit ihnen gemeinsam einen Weg zu erarbeiten, wie sie glücklich sein können und eine gute Lebensqualität haben können. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass ich versuche, meinen Klienten einen Raum zu bieten, wo sie sicher sind und wo sie vielleicht die Freiheit auch bekommen, eine Wahrheit zu leben. Und das wäre halt sehr wünschenswert, wenn wir es schaffen könnten, dass sie sich so sicher fühlen, dass sie zum Beispiel ihren Ehefrauen sagen könnten, wie es ihnen geht, damit sie nicht ständig mit dem Gedanken alleine sind und auch durch diese Lüge quasi eine Distanz zwischen ihren Angehörigen schaffen, was ja dann wieder zur sozialen Isolation führt, was dann wieder zu Depressionen führt und all den damit verbundenen Problemen.
Vielleicht können Sie uns helfen, BIT noch konkreter einzuordnen. Können Sie denn erklären, wie sich diese Störung von anderen psychischen Erkrankungen einordnen lässt und auch unterscheidet von anderen Körperwahrnehmungsstörungen?
Das ist eine schwierige Frage. Also es beginnt mal damit. Das ist eigentlich die erste Frage, die sich stellt, wenn man dieses Störungsbild mit anderen Kollegen diskutiert. Der erste Gedanke ist immer, ist das nicht eine Schizophrenie? Ist das nicht eine wahnhafte Störung? Ist das nicht eine klassische Wahrnehmungsstörung? Sind das nicht irgendwelche verbundenen Körperhalluzinationen, die man hat? Aber wenn man sich mit den Betroffenen auseinandersetzt, sieht man, dass sie im psychopathologischen Befund im Wesentlichen, mit Ausnahme dieser Wahrnehmung, dass der Körper eben nicht vollständig ist, weitestgehend unauffällig sind. Das konnte man auch in den Untersuchungen beweisen. Das heißt, der Gedankenduktus ist klar, sie sind voll orientiert. Sie haben keine anderen Formen von Hinweise darauf, eine Schizophrenie zu haben, wie zum Beispiel akustische Halluzinationen. Und vor allem, sie sind voll funktionsfähig. Also wenn es um die Säulen der Funktionalität geht, in Bezug auf Selbstfürsorge, Beziehungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, ist das voll erfüllt. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Zustandsbildern. Die Diskussion ist natürlich auch, was bedeutet das, wenn eine vor allem sexuelle Komponente dabei ist? Das ist natürlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil natürlich es dann in Richtung einer auch Präferenz geht und es sowieso auch immer die Diskussion ist, was ist eine Krankheit, wo beginnt sie, wo hört sie auf? Also diese Frage habe ich mit meinen Klienten des Öfteren, weil natürlich die Frage immer steht, wo ist der Unterschied zwischen BIT und einer Geschlechtsidentitätsstörung? Warum ist es gesetzlich erlaubt, dass eine Geschlechtsumwandlung durchgeführt wird? Warum ist es diskussionslos nicht erlaubt, dass man eine Amputation durchführt? Was auch dann in weiterer Folge ganz schwierige, sehr komplexe ethische Fragen aufwirft. Vor allem ist es natürlich schwierig in unserem allgemeinem Verständnis für die körperliche Unversehrtheit zu begreifen, wie es sein kann, dass man sich einen Körper wünscht, der eben eine Behinderung hat und wie das in irgendeiner Form akzeptabel sein kann. Es bedeutet ja auch in weiterer Folge, dass Dinge daraus entstehen, wie dass die Patienten dann aufgrund der Amputation dann vielleicht pflegebedürftig sind oder chronische Schmerzen haben oder sterben einfach aufgrund der Umsetzung. Dazu gibt es aber einige Untersuchungen, die gezeigt haben, dass es bei denen, die erfolgreich waren, mit Vermerk darauf, die erfolgreich waren, weil die gestorben sind daran und wir es nicht wissen, die Dunkelziffer wird es auch geben, sind im Wesentlichen eigentlich nicht unzufrieden. Ja, aber wie gesagt, seit ich mich damit beschäftige, ist es jedes Mal, wenn man irgendwie hört, auch jemand hat einen Arbeitsunfall gehabt oder etwas anderes ist passiert und ein Arm ist weg oder ein Fuß ist weg, ein Sportunfall, ein Fuß ist weg, kommt schon in mir die Frage hoch, oje, war das jetzt wirklich ein Unfall oder ist das ein induzierter Unfall gewesen, um sozusagen diesen körperlichen Zustand der Amputation herbeizuführen? Sehr schwierig.
Da fällt mir ein, Sie haben erwähnt, man weiß nicht, wo eine Erkrankung anfängt oder aufhört, also was sozusagen dann als Erkrankung klassifiziert wird. Nur BIT ist als Erkrankung klassifiziert. Wie sehen das die Patienten? Fühlen sie sich wohl damit, dass sie dann eine Diagnose erhalten? Oder hätten sie gerne, dass das als normal angesehen wird?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil es wird unterschiedlich erlebt. Also ein Klient von mir, für ihn ist es eine sehr große Erleichterung, dass es eine Erkrankung ist. Es gibt ihm sozusagen auch die Berechtigung zu sagen, er hat ein Krankheitsbild. Das hat nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, dass er sich etwas ausgesucht hat, sondern er hat einfach eine Erkrankung. Und er hofft auch damit, mit diesem Ansatz, besseres Verständnis zu finden, vor allem bei seiner Familie, falls er sich doch mal outen sollte. Also für ihn ist es vor allem eine Perspektive, angenommen zu werden. Während bei anderen Klienten es definitiv so ist, dass schon gesagt wird, naja, wieso ist das nicht genau so eine Präferenz wie bei der Geschlechtsidentitätsstörung? Weil im Wesentlichen funktionieren sie ja. Ja, auch wenn ein Leidensdruck gegeben ist, das ist auf jeden Fall so. Aber wie gesagt, die Säulen der Funktionalität sind gegeben. Also wie kommen wir denn dazu eigentlich dann zu behaupten, dass es eine Krankheit ist? Ich habe selbst dazu mir mittlerweile die Meinung zugelegt, zu sagen, wir wissen viel zu wenig. Das ist die Wahrheit. Und es wäre, glaube ich, im Moment zielführend, einfach so viel wie möglich Informationen zu sammeln und Daten zu sammeln. Also es geht noch, wir sind so weit entfernt davon, noch zu entscheiden, ob es richtig oder falsch ist, dass man diese Menschen unterstützt, darin tatsächlich eine Körperverletzung umzusetzen. Ja, das ist auch meinen Klienten klar. Ich bin auch rechtlich gebunden. Ich kann niemanden dabei unterstützen, dass er sich ein Bein amputiert. Aber es geht eben vor allem darum, die Lebensqualität zu verbessern. Und das ist sozusagen ein Hauptaugenmerk, worauf wir uns konzentrieren sollten und die vielleicht auch uns die Möglichkeit gibt, dass wir dieses Gefühl des Unbehagens und des Loswerden und eigentlich einfach wertfrei mal darüber sprechen können, ohne die Angst haben zu müssen, dass man sich dann positionieren muss, bin ich für oder gegen Amputation als Arzt. Weil, wie gesagt, die Frage stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt meiner Meinung nach noch nicht.
Was wissen wir denn über die Ursachen von BIT? Gibt es da genetische, neurologische oder psychologische Faktoren, die eine Rolle spielen?
Also in Bezug auf die Ursachenklärung ist es so, es gab Ansätze, wo man versucht hat, das psychologische Ursachen zu finden. Letztlich, wie gesagt, konnte das nicht bewiesen werden. Aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass die Klienten, die ich betreue, die Biografie im Wesentlichen wirklich unauffällig ist. Also es ist nicht so erheben, dass Traumata passiert sind oder dass irgendwelche sexuellen Präferenzen in Bezug auf amputierte Menschen in der Kindheit entstanden sind oder auch, ob eine Art sekundärer Krankheitsgewinn damit gewünscht wird, dass man sozusagen sagt, man hat durch die Behinderung mehr Anerkennung. Das sind alles keine Faktoren. Im Wesentlichen ist es immer wieder dasselbe, dass sie sagen, sie sehen sich in den Spiegel und sie haben das Gefühl, ihr Körper ist nicht richtig. So. In Bezug auf genetische Faktoren ist durchaus vorstellbar. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es so ist, aber ich habe überhaupt keinen Beweis dazu, was wiederum dazu führt, dass wir einfach nicht genügend Daten haben, weil die Studien, wie gesagt, von denen wir sprechen, sind es eben einzelne Fallberichte oder wenn es Studien sind, handelt es sich zwischen 20 bis 50 Patienten, oft im Telefonsetting und es sind halt Patienten, wo man den Kontakt über die Selbsthilfegruppen findet, ja. Die sind nicht ganz objektiv, die Daten sind nicht ganz objektiv. Aber es ist das, was wir haben und immer noch viel besser natürlich als keine Daten. Aber es begrenzt die Auswertung. Ja, und inwieweit es wirklich stimmt, was da sozusagen die Ergebnisse sind.
Bezüglich neurologisch, gibt es denn wissenschaftliche Hinweise, dass Menschen mit BIT neurologische Auffälligkeiten aufweisen?
Also im neurologischen Status, in der körperlichen Untersuchung gibt es keine Auffälligkeiten. Aber dank MRT-Untersuchungen konnte man sehr wohl zeigen, dass es einen Hinweis darauf gibt, dass es im Parietallappen strukturelle Varianten gibt. Also strukturelle Varianten im Sinne von einer reduzierten kortikalen Dicke. Es gibt auch Hinweise darauf, dass es eine erhöhte Dicke im Sulcus centralis gibt und auch darauf, dass die Oberfläche im Parietallappen vergrößert ist. Allerdings hat das keinen klaren pathologischen Wert. Das heißt, wenn das ein Radiologe sieht, ist das einfach eine Variante. Aber es ist auffällig, dass es bei den Personen, die von BIT betroffen sind, einfach gehäuft vorkommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es auch wünschenswert wäre in Zukunft, mehr Augenmerk darauf zu haben und mehr Informationen zu bekommen, weil wenn es wirklich eine strukturelle Veränderung ist, dann eröffnen sich natürlich für die spätere Zukunft vielleicht auch neue Möglichkeiten in Bezug auf die Behandlung. Es ist natürlich auch nachvollziehbar, weil der Parietallappen hat was damit zu tun, wie der Körper wahrgenommen wird, wie die unterschiedlichen sensiblen Reize auch integriert und interpretiert werden und dass es genau in dieser Region zu einer Variante kommt und diese Patienten es deswegen so empfinden, ist durchaus passend. Genauso wie es passend ist, das fragen mich meine Klienten immer wieder, wie es denn sein kann, dass es im Alter für sie schlimmer wird. Und ich denke, dass das einfach damit zu tun hat, dass wir sämtliche angeborene Varianten, die wir haben, im Alter schlimmer werden, weil das gesamte Hirnvolumen ja auch abnimmt. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass zum Beispiel jemand, der von Haus aus eine schlechtere Konzentration hat, sage ich einmal, dass das im Alter natürlich auch noch zusätzlich schlechter wird. Und das sind halt die Ansätze, wo ich mir sehr wünschen würde, dass es in Zukunft noch mehr Untersuchungen gibt.
Frau Dr. Harach, Sie sind Fachärztin für Neurologie und auch zusätzlich für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Wieso ist das für dieses Thema besonders von Vorteil?
Ob es von Vorteil ist oder nicht, das müssen die Klienten sagen. Für mich ist es auf jeden Fall ein wahnsinnig interessantes Thema, weil das ist genau das, was mich sehr interessiert, weil es einem herausfordert, aus allen drei Bereichen einfach so gut man kann sein Wissen umsetzen kann damit. Auch die psychotherapeutische Medizin ist wahnsinnig wichtig gewesen, vor allem auch bei der Anamneseerhebung, um auch noch einmal den Vergleich zu haben mit Patienten, die eine Persönlichkeitsveränderung nach schweren Traumata erlebt haben. Und auch die Zusammenhänge von, ist das eine neuropsychiatrische Erkrankung im Sinne von, gibt es auch strukturelle Veränderungen, hat auch Einfluss darauf, wie ich dann weiter mit dem Patienten vorgehe. Im Moment ist es ja so, dass die Therapiemöglichkeiten ja nicht wahnsinnig effizient sind. Also wenn man die Patienten selber fragt, sagen sie ja alle, dass medikamentöse und psychotherapeutische Interventionen nur wenig bis nichts bringen. Aber man muss halt sagen, es gibt da auch keine systematische Untersuchung dazu. Ich habe zum Beispiel, wenn es um diese wiederkehrenden Gedanken geht in Bezug auf die Amputation und das ständige Beschäftigen mit dem Gedanken, immer wieder so den Impuls gehabt, mit dem Patienten zu besprechen, dass man off-label ihnen zum Beispiel die Medikation gibt, wie man sie Patienten mit Zwangsgedanken geben würde. Allerdings hatte ich bisher nicht die Möglichkeit, weil die Patienten nicht eingewilligt haben. Und es gibt keine systematischen Untersuchungen, die gezeigt haben, bei bestimmten Dosierungen, bestimmten Kombinationen hat es ja oder nein zu einer Verbesserung geführt. Die meisten Patienten haben doch psychotherapeutische oder medizinische Vorerfahrung. Und viele haben zum Beispiel schon ein Antidepressivum erhalten, was auch damit zu tun hat, dass begleitend viele eben eine zum Beispiel leichte Depression haben aufgrund der Situation, die schwierig ist. Aber ja, da konnte bisher nicht wirklich gezeigt werden, dass es nützlich ist.
Also derzeit gibt es eben keine Möglichkeit, zu einem vollständigen Verschwinden der Beschwerden zu kommen. Mhm. Und wie Sie auch schon erwähnt haben, einige der Betroffenen spielen dann mit dem Gedanken, sich selbst zu verletzen, um den Zustand zu erreichen, den sie sich wünschen. Dazu gibt es auch eine Geschichte einer Frau aus Australien. Mhm. Können Sie uns berichten, was diese Patientin erlebt hat?
Ja, das ist ein spannender Fallbericht, den mir eigentlich mein Klient weitervermittelt hat. Da geht es um eine junge Frau, die an BID seit längerem gelitten hat, ganz klar geplant hatte, ihre Hand zu amputieren, das vorweg auch so gemacht hatte, dass sie das gut übersteht. Also sie hatte keine Intention, dabei zu sterben. Sie hat diese Hand dann entfernt, hat so versucht, die Blutung zu stoppen mit Eis und hat selbst auch die Rettung verständigt. Im weiteren Verlauf, das war in Australien, ist es dann dazu gekommen, dass im Krankenhaus, eine wahnsinnige Herausforderung für die Notfallmedizin, finde ich auch extrem schwierig, die Psychiater hinzugezogen wurden und in der akuten Situation befunden wurde, dass die junge Frau eben nicht zurechnungsfähig ist. Sie wurde quasi gegen ihren Willen operiert und die Hand wurde wieder angenäht. Es hat aber dann trotzdem dazu geführt, einige Tage später, dass die Hand wieder weg musste, weil sich eine sekundäre Infektion eben eingestellt hat, was sicher auch damit zu tun hatte, dass die Patientin das nicht wollte. Ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt da manipuliert hat oder so, aber normalerweise ist das schon auch der ausschlaggebende Erfolg, ob die Patienten das wollen oder nicht. Letztlich ist es dann so, dass sie dann, ich glaube am nächsten Tag oder einige Tage später, wurde die Unterbringung aufgehoben. Und die infolgedessen haben dann die Psychiater gesagt, dass sie sehr wohl zurechnungsfähig ist. Und ja, letztlich hat sie dann das Krankenhaus ohne Hand dann verlassen. Die ersten Fallberichte sind, wie gesagt, die sind aus den 70ern. Ende der 90er Jahre gab es zum Beispiel auch einen schottischen Arzt, der hochoffiziell zwei Patienten die Beine amputiert hat, also jeweils ein Bein amputiert hat. Und das hat zu sehr viel Aufruhr geführt und im Jahr 2000 wurde es dann auch ganz offiziell in England und auch europaweit verboten. Und deswegen sind halt die Ergebnisse, die wir jetzt haben, eigentlich alle infolge von laienhaft hergeführten Amputationen. Ja. Es gibt aber eine andere Variante, da habe ich eben auch einen Klienten, der eigentlich zufrieden ist, wenn er im Rollstuhl sitzt. Ihm geht es überhaupt nicht darum, dass er eine Amputation hat. Er sagt auch, in der idealen Realität würde er die Möglichkeit haben, einige Stunden am Tag im Rollstuhl zu sitzen. Aber er würde schon auch weiterhin die Möglichkeit nützen, eben mobil zu sein und nicht behindert zu sein, wenn es zum Beispiel darum geht, mit seinem Kind Sport zu machen. Also in seinem Erleben ist es eigentlich so, dass wenn er die Freiheit hätte, einfach im Rollstuhl zu sitzen, würde er sich glücklich fühlen. Im Moment setzt er das so um, indem er einfach heimlich einen Rollstuhl aufbewahrt hat und mehrere Stunden in der Woche damit unterwegs ist. Aber er leidet sehr darunter, dass seine Frau das eben nicht weiß, dass er das im Geheimen machen muss, als ob er was ganz Schlimmes tut. Und er hat auch ein schlechtes Gefühl, weil er das Gefühl hat, er ist kein guter Mensch, weil das sehr ähnlich ist, als ob er lügt. Aber er hat ja im Prinzip sich das ja nicht ausgesucht. Und in seinem Fall wäre auch wenig Risiko da. Natürlich kann man diskutieren, wenn er zu viel im Rollstuhl sitzt, kommt es zu einer Muskelatrophie, dann kann er tatsächlich nicht gehen, das stimmt. Aber solange er das quasi abwechseln würde, würde es ja eigentlich gut funktionieren. Er würde sich nicht wehtun. Und bei diesem Beispiel finde ich eben, dass es so wichtig ist, dass man die Klienten einfach wertschätzend unterstützt und sagt, sie sind eben keine schlechten Menschen. Das ist einfach ein Zustandsbild. Und es gibt vielleicht eine Variante, wo man die Wahrheit leben kann. Ob es dann natürlich so ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Als Fallbeispielen weiß man, dass es mal so und mal so ist. Es gibt Fallbeispiele, wo die Partner das akzeptieren. Aber natürlich auch Fallbeispiele, wo die Partner das nicht akzeptieren. Ja? Aber im Endeffekt ist es bei vielen anderen Dingen im Leben auch so.
Wenn man jetzt solche Gedanken hat, gibt es Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann in Österreich?
Es gibt keine spezielle Anlaufstelle für BIT, aber wenn man diese Gedanken hat, kann man sich ja im Prinzip an jede psychiatrische Notfallstelle wenden. Das Problem ist aber, bleibt, dass die Awareness einfach viel zu wenig ist. Also es wäre wünschenswert, wenn man zumindest im Setting der Notfallmedizin und im psychiatrischen Setting einfach mehr Awareness schafft.
Viele Menschen haben vom BIT noch nie etwas gehört und ich muss gestehen, ich auch nicht, bevor wir diesen Podcast gestartet haben. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht auch die Aufklärung in der Gesellschaft zu erreichen?
Das ist auch eine schwierige Frage. Aufklärung ist grundsätzlich nie falsch. Das Thema ist, wie kann ich es davor schützen, dass es in eine politische Diskussion ausartet? Wie kann ich es davor schützen, dass es gleich damit beginnt, darf man oder darf man nicht amputieren? Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, die Frage stellt sich jetzt im Moment noch nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, wie kann ich es erreichen, dass diese Betroffenen ein gutes Leben haben und so weit wie möglich glücklich sein können? Deswegen ist es sehr schwierig, weil einzelne Artikel, die es gibt, da ist es auch so, dass es auch verständlicherweise die Reaktionen sehr heftig sein können. Es ist ein Thema, das sehr polarisiert. Und man weiß halt natürlich nicht, wenn man die Büchse der Pandora öffnet, was dann daraus passiert. Ob das dann für die Betroffenen bedeutet, dass sie ein besseres Leben haben oder dass es dann für die Betroffenen eher bedeutet, dass es sogar noch schwieriger wird. Aber es ist, denke ich, eine Aufgabe der Medizin und der Wissenschaft grundsätzlich, dass wir Informationen sammeln. Und da geht es auch vor allem darum, dass wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Und diese Aufgabe haben wir uns ja schon immer gestellt und ich denke, in diese Richtung sollte es auch weitergehen, aber mit besonderer Aufmerksamkeit darauf, dass es wertschätzend bleibt. Das ist halt wichtig.
Wenn jetzt jemand mit einem Verdacht auf BIT vielleicht oder sich selbst das überlegt hat und dann zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen würde, was würden Sie denn dieser Ärztin, diesem Arzt denn empfehlen, was der nächste richtige Schritt ist?
Ja, der nächste richtige Schritt kann nur die Überweisung zum Facharzt sein. Aber wir stehen jetzt an einem Punkt und das ist auch ein Punkt, für den ich mich in Zukunft einsetzen möchte, dass man einfach versucht, Fortbildungen zu machen, damit einfach mehr Wissen da besteht. Idealerweise wird es irgendwo mal auch eine Anlaufstelle geben, wo die Patienten hingehen können, sich hinwenden können. Im Moment gibt es das, wie gesagt, nicht. Allerdings, in Bezug auf Selbsthilfegruppen, gibt es online ein sehr starkes Netzwerk. Im deutschen Sprachraum ist das die bit-dach.org. Das ist sozusagen deutschsprachiger Raum. Und da sind die Betroffenen sehr, sehr gut vernetzt. Da werden auch immer wieder zum Beispiel neue Zeitungsartikel oder neue Fernsehbeiträge, alles geteilt, was es über das Thema gibt. Also da kann man sich sehr gut, sehr schnell auch Informationen holen. Einer meiner Klienten hat zum Beispiel auch selber einen Podcast gemacht. Es gibt auch ein unentgeltlich zugängliches Buch, wo er seine Symptome beschrieben hat. Also Information ist grundsätzlich da, das kann man sich relativ rasch holen. Natürlich sind trotzdem diese Diskussionsforen beschränkt, weil sie eben nicht einfach quasi Hater da drinnen haben wollen, damit die Sprache freundlich bleibt. Das ist nachvollziehbar.
Frau Dr. Harach, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.